Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Künstliche Intelligenz betrifft auch die Buchbranche, beispielsweise das Übersetzen. Programme wie DeepL, Google Translate und ChatGPT machen es möglich, Texte in Sekundenschnelle zu übersetzen. Aber kann KI auch literarische Werke in ihrer Komplexität erfassen und in andere Sprachen übertragen? Und wird der Beruf des Übersetzens künftig womöglich von maschinellen neuronalen Netzwerken erledigt werden?
Frage an den Sprachbot ChatGPT. Worum müsste es in einem Rundfunkfeature zum Thema literarisches Übersetzen und künstliche Intelligenz gehen? Antwort:
Das Feature könnte den Aufstieg der künstlichen Intelligenz und ihre Auswirkungen auf das maschinelle Übersetzen diskutieren.
Jede Woche habe ich irgendwo ein Erlebnis, wo ich denke, hoppala, das hätte ich jetzt schon wieder nicht mehr gedacht. Also in mir selber fallen von Woche zu Woche Zäune zu Territorien, die ich gestern noch unbewohnt glaubte und die heute schon bewohnt sind von irgendwelchen KIs.
Es könnte erklären, wie neuronale maschinelle Übersetzungssysteme entwickelt werden und wie sie funktionieren.
Also das Prinzip von gegenwärtiger KI ist die Vorhersage des nächsten Wortes in einer Zeichenkette. Je mehr Zeichen ich nacheinander vorhersagen möchte, desto mehr Speicherkapazität brauche ich. Und die ist einfach gestiegen.
Das Feature könnte die einzigartigen Fähigkeiten und die kreative Rolle des menschlichen Übersetzers hervorheben. Es könnte darauf eingehen, wie menschliche Übersetzer kulturelle Feinheiten, Wortspiele und Sprachnuancen erfassen und in ihre Übersetzungen einfließen lassen.
Für die indonesische Sprache gibt es sehr viel im Hintergrund an kulturellen Feinheiten, an sprachlichen Feinheiten, die nicht so sich übertragen lassen mit künstlicher Intelligenz. Das ist der Grund, warum ich das lieber selber tue.
Das Feature könnte auch auf die Auswirkungen von maschineller Übersetzung auf die literarische Übersetzungsbranche eingehen. Es könnte über mögliche Veränderungen in Arbeitsabläufen, Anforderungen an die Qualifikation von Übersetzern und die Zukunftsaussichten für literarische Übersetzer sprechen.
Die ganze Frage der Maschinenübersetzung hat ja noch andere Aspekte. Den ökonomischen zum Beispiel. Wer wird wie dafür bezahlt? Welche Konsequenz hat das eigentlich, wenn wir sagen, bestimmte Tätigkeiten werden komplett ersetzt? Wir als Literaturübersetzerin müssen autonom bleiben in der Entscheidung, wann setze ich welches Instrument ein bei meiner Arbeit.
Text auf Tastendruck. Literarisches Übersetzen im Zeitalter der KI. Von Ralf Gerstenbach.
Die ersten Übersetzungsprogramme zu Beginn des Jahrtausends haben irgendwie das geliefert, was wir kennen von Speisekarten aus südeuropäischen Ländern, die früher eben von Einheimischen, die mal ein paar Jahre in Deutschland gelebt haben, gemacht worden sind. Das war einfach völlig untauglich.
Holger Fock übersetzt seit 35 Jahren aus dem Französischen. Unter anderem Romane von Théophile Gautier, Matthias Hénard und Mohamed Mbougassar.
Ab und zu hat man sich den Spaß gemacht, irgendwie ein paar literarische Texte da durchzunudeln. Da kam Dada raus, um es mal so zu sagen. Und das änderte sich radikal.
2014, mit der Eröffnung einer Crowdsourcing-Plattform, auf der Nutzer bestehende Übersetzungen korrigieren können, verbesserte sich die Qualität der Google Translate-Übersetzungen schlagartig. Ein Jahr später erlebte Holger Fock auf einem europäischen Übersetzertreffen, wie ein niederländischer Kollege die Versammelten mit einer englischen Übersetzung von Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit verblüffte, die von Google Translate erstellt worden war.
Es war offensichtlich, dass das schon genauer übersetzen konnte als die erste englische Übersetzung, die übrigens schon in den 20er Jahren erschienen ist. Und das hat uns dann doch dazu geführt, alles Mögliche auszuprobieren. Wobei bei diesem Ausprobieren sehr schnell festzustellen war, dass Übersetzungen ins Englische und vom Englischen weitaus besser und weiter waren als zwischen anderen Sprachpaaren. Also Proust damals ins Deutsche zu übersetzen, war noch relativ hakelig. Also da kam nichts bei raus.
2017 kam das maschinelle Übersetzungsprogramm der Kölner Firma DeepL auf den Markt. Wie Google Translate und andere moderne Übersetzungsdienste nutzt auch DeepL künstliche neuronale Netze, die mit riesigen Mengen von frei verfügbaren Übersetzungen weltweit trainiert werden. Auf diese Weise lernen KIs, ähnlich wie das menschliche Gehirn, ständig dazu. Allerdings können sie sprachliche Formen anhand von statistischen Wahrscheinlichkeiten lediglich nachvollziehen, erklärt die Übersetzerin Heide Frank. Als Grundlage dienten ausschließlich Textzeichen.
Aber das, was zu einem Zeichen dazugehört, nämlich der Inhalt, das, worauf diese Zeichen verweisen, das lernt die Maschine nicht. Also wir haben ein erstes neuronales Netz, das Sprache in Vektoren verwandelt und diese Wahrscheinlichkeiten berechnet. Und dann haben wir ein zweites neuronales Netz, was ausrechnet, was jetzt in einer anderen Sprache wahrscheinlich dort stehen müsste. Das Ergebnis ist, es wird viel gerechnet mit repräsentativen Zahlen, aber nicht mit dem Inhalt, der dazugehört.
Mit anderen Worten, die KI versteht den Text nicht, den sie produziert. Für Heide Frank, die Sachbücher und Romane aus dem Englischen und Schwedischen übersetzt, ergibt sich daraus ein Grundzweifel an KI-generierten Texten und Übersetzungen.
Stimmt das eigentlich, was dort steht? Denn das, was die Maschine mir gibt, hat nicht jemand mit einem bewussten Verstand und mit Weltwissen mir hingeschrieben und auf Plausibilität überprüft, sondern es ist nach Wahrscheinlichkeit berechnet.
Gemeinsam mit ihren Kollegen André Hansen und Andreas G. Förster hat Heide Frank das Projekt Kollektive Intelligenz ins Leben gerufen, das sich mit Übersetzungsmaschinen und Literatur beschäftigt.
Kollektive Intelligenz bezieht sich natürlich auf die künstliche Intelligenz. Wir wollten aber halt den Blick darauf wenden, auch, dass diese künstliche Intelligenz ausnahmslos auf menschlichen Produkten fußt. Diese künstliche Intelligenz ist ein Geschöpf der Menschheit, ist eine kollektive Anstrengung und deswegen nennen wir das eben kollektive Intelligenz.
Andreas G. Förster ist nicht grundsätzlich KI-kritisch. Der Übersetzer von Sachbüchern, Essays und Comics aus dem Französischen und Englischen plädiert vielmehr für einen realistischen Blick auf die Möglichkeiten, Grenzen und Gefahren beim literarischen Übersetzen mit KI-Software.
Worum es uns geht, ist eben halt keine falschen Erwartungen hinterher zu rennen, sondern zu sagen, okay, dafür kann man es einsetzen und dafür nicht.
Kann die KI auch Literatur? Und soll sie überhaupt?
Das ist die Gretchenfrage, die sich Andreas G. Förster und Heide Frank in ihrem Projekt stellen. Dafür haben sie 14 Kolleginnen und Kollegen gebeten, kurze Passagen aus einem Sachbuch und einem Liebesroman mit Hilfe von DeepL zu übersetzen und zu schauen, wie es sich anfühlt, mit der KI zu arbeiten. Wie sind die Ergebnisse? Gibt es eine Zeitersparnis?
Die große Tendenz, die eigentlich von allen geäußert wird, ist, das ist noch nicht gut genug. Das macht mir mehr Arbeit. Natürlich kann man jetzt vielleicht einwenden, wenn du noch nicht das gewohnt bist, seit Jahren mit diesem Tool zu arbeiten. Vielleicht wärst du schneller, wenn du das jeden Tag machen würdest und nicht nur im Rahmen dieses einen Experiments. Aber die Resultate hinsichtlich der Syntax zum Beispiel, hinsichtlich der Idiomatik, hinsichtlich des Gefühls, ich werde hier mit einem Text konfrontiert, der potenziell komplett falsch ist, das zieht sich eigentlich ziemlich durch bei allen Arbeitsergebnissen.
Also ich habe gestern nochmal Proust wieder bei DeepL übersetzen lassen.
Auch Holger Fock hat seit der Vorführung des holländischen Kollegen ein KI-Experiment am Laufen. Hin und wieder lässt er den Anfang von Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Google Translate oder DeepL übersetzen, um zu schauen, ob sich die künstliche Intelligenz verbessert, ob sie dazugelernt hat. In der letzten Variante hatte sie den berühmten Proustschen Eingangssatz »Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen« vom Perfekt ins Präteritum verlegt.
»Lange Zeit ging ich früh ins Bett«.
In einem der nächsten Sätze wird das französische Wort »Volume«, das bei Proust umgangssprachlich für Buch verwendet wird, von DeepL mit dem Wort »Volumen« übersetzt.
»Ich wollte das Volumen, von dem ich dachte, dass ich es noch in meinen Händen hätte, einstellen und mein Licht blasen.«
Und natürlich ist das Licht damals durch eine Kerze gemacht worden, deswegen das Ausblasen. Mit dem Blasen ist DeepL noch halbwegs hingekommen, mit dem Buch nicht mehr. Was aber auch DeepL überhaupt nicht geschafft hat, ist den ganzen Satzzusammenhang. Ne? Aufgrund einer ziemlich sinnlosen Übersetzung wird dann auch die Grammatik halt verfehlt. Ne?
Aktuell übersetzt DeepL die Passagen folgendermaßen.
Lange Zeit bin ich früh ins Bett gegangen.
Also, DeepL hat jetzt gelernt, dass es in dem Fall tatsächlich ein Perfekt sein muss.
Ich wollte die Lautstärke, die ich noch in der Hand zu haben glaubte, abstellen und mein Licht ausblasen.
Also Volume ist jetzt im technischen Sinne als Lautstärke übersetzt worden. Und das sind ganz typische Beispiele. Es gibt Verbesserungen, aber dann gibt es eine Verschlechterung noch. Und diese Verschlechterung bewirkt dann, dass das, was danach kommt, halt auch nicht mehr ordentlich oder halbwegs verständlich und deutlich übersetzt wird.
Dass sich die Sprach-KIs in den letzten 5 Jahren sowohl verbessert als auch verschlechtert haben, bestätigen auch Heide Frank und Andreas G. Förster. Das liege wohl vor allem daran, dass auch schlechte Übersetzungen in die neuronalen Netze eingespeist würden. Möglicherweise hängt das aber auch mit der Grundfrage zusammen, die sich die beiden in ihrem Projekt Kollektive Intelligenz gestellt haben. Kann künstliche Intelligenz überhaupt Kunst, also in diesem Fall Literatur, schaffen?
Kunst im Sinne des Urheberrechts kann KI nicht schaffen. Da brauchen wir immer den persönlichen Anteil. Und persönlich heißt eines Menschen, heißt nicht eines Unternehmens oder eben auch nicht einer künstlichen Intelligenz, sondern eines Menschen.
Man kann natürlich eine gewisse Ästhetik sehen wollen in KI-Produkten. Und das wird ja auch schon teilweise praktiziert, ne? Aber dann bin ich mir dessen sehr bewusst. Ich habe hier Maschinen-Output. Echte Kunst mit dem, was dazu gehört, Schöpfungshöhe, Intention, Auseinandersetzung mit einem Thema, ist das für mich nicht.
Bisher ist es noch nicht so, dass wir KIs als Künstler anerkennen. Ich glaube, das müsste erst passieren, damit sie Kunst machen kann.
Hannes Bajor ist Literaturwissenschaftler, Autor und Übersetzer und forscht als Junior Fellow am Collegium Helveticum in Zürich zu künstlicher Intelligenz und literarischer Autorschaft.
Was passiert ist, dass Menschen KIs benutzen, um künstlerische Produkte herzustellen. Und das ist ein Unterschied. Das macht die KI nämlich zu einem Werkzeug und nicht zu einem Subjekt oder zu einem Agenten.
Auch Hannes Bajor nutzt künstliche Intelligenz, um künstlerische Produkte zu erstellen. Gegenwärtig schreibt er mittels einer maßgeschneiderten Literatur-KI an einem Roman.
Ja, das benutzt 4 existierende Romane als Trainingsdaten, die alle mit digitaler Gesellschaft, Startups, leichten Science-Fiction-Elementen zu tun haben. Und produziert im Grunde so eine Art Mischmasch daraus. Also ganz viel, was ich mache, ist, Sachen wegzuschmeißen, die mir nicht gefallen.
Noch könne eine KI keinen ganzen Roman schreiben, erklärt Hannes Bajor. Und ganz alleine sowieso nicht. Es sei immer eine Kooperation zwischen Mensch und Maschine. Ein Arbeitsverhältnis gewissermaßen. Eine Co-Autorschaft. Eventuell.
Oder man stellt sich wirklich auf den Standpunkt und sagt, naja, eigentlich ist es eben auch nur ein Werkzeug. Und dann bleibt weiterhin der Autor, die Autorin am Ende übrig, deren Namen dann draufsteht. Und bisher ist mir auch noch kein literarischer Text bekannt, in dem wirklich die KI als Autor oder als Autorin fungiert.
Würde ein Buch, das von einer KI geschrieben wurde, tatsächlich eine Leserschaft finden? Sind es nicht Erfahrungen, Erlebnisse, Gedanken und Sichtweisen eines Autors, einer Autorin, die Menschen in der Literatur suchen? Ist es nicht ein unverwechselbarer Tonfall, eine einmalige Art des Erzählens, des Dichtens, des Reflektierens, der das Lesepublikum anspricht? Wäre es vorstellbar, dass eine künstliche Intelligenz, die ihre Sätze ausrechnet, die Ironie und Poesie nicht versteht, die Texte aus bereits vorhandenem Material lediglich neu zusammenfügt, so etwas zu leisten vermag?
Das kann eine KI nicht leisten, das stimmt. Ich glaube aber nicht, dass das Einzige ist, was Literatur ausmacht. Ja, es gibt eine lange Linie experimenteller Literatur, die gerade nicht einfach nur irgendwie aus sich erzählt und Welten schafft, sondern die Sprache selbst als Material verwendet. Und ich glaube, viel KI-Literatur, die ich interessant finde, reiht sich eher in diese Linie ein, als in die des großen Romans des 19. Jahrhunderts.
Auch Literaturübersetzerinnen und Übersetzer verfassen in der jeweiligen Zielsprache einen literarischen Text. Sie müssen die Intention der Verfasserin, des Verfassers erkennen, erahnen, erkunden, seinen Sprachsound transformieren und manchmal auch in eine andere Kulturlandschaft transponieren.
Da fand ich eben interessant die Frage, ChatGPT, also ist das ein Algorithmus, der sich aus Begriffen und so weiter, Hintergründen speist, aus dem hiesigen Kulturraum oder vermag er wirklich Übertragungen auch vorzunehmen aus einem anderen Kulturraum?
Sabine Müller übersetzt aus einer sogenannten kleinen Sprache, dem Indonesischen. Also einer Sprache, von der es heißt, dass die Übersetzungsmaschinen damit größere Probleme haben als beispielsweise mit Englisch oder Französisch. Aus den kleinen Sprachen werden halt weniger Bücher übersetzt. Demzufolge bekommen die KIs weniger Lernmaterial. Doch seit Herbst 2022 gibt es ja ChatGPT.
So ist es, genau. Mich hat es wahnsinnig interessiert, wie sieht es denn mit dem Indonesischen aus? Ne? Ich habe ganz simpel einmal gefragt, kannst du denn auch Indonesisch? Und prompt kam dann eben auch die Antwort.
Ja, als künstliche Intelligenz habe ich die Fähigkeit, Texte aus dem Indonesischen ins Deutsche und umgekehrt zu übersetzen.
Ich habe einen Originalabschnitt eines Romans von Ika Kurniawan eingegeben. Der Roman heißt im Original Cantik Itu Luka, schön heißt eine Wunde.
An einem Nachmittag, an einem Wochenende im März, stand Devi Ayu nach 21 Jahren Totenruhe wieder auf. Ein Hirtenjunge, der unter einem Kamelienbaum ein Nickerchen machte, pinkelte sich vor Schreck in die Hose, schrie auf und seine vier Schafe rannten chaotisch zwischen den Steinen und hölzernen Grabsteinen umher, als ob ein Tiger in ihre Mitte geworfen worden wäre.
Also es war natürlich blitzschnell eine deutsche Übersetzung vorhanden, die mir nicht zugesagt hat, aber die gar nicht so schlecht war. Ich war überrascht eigentlich, wie gut sie war.
Sabine Müller hatte in ihrer Version das indonesische Wort Kensing mit in die Hosen machen übersetzt. ChatGPT wählte die ebenfalls korrekte Übersetzung pinkeln.
Und dann habe ich gleich gefragt, warum er denn pinkeln genommen hat. Ich fand in die Hosen machen schöner.
Es tut mir leid, wenn meine Wahl des Wortes pinkeln unpassend erscheint. Beide Übersetzungen sind korrekt und haben ihre eigenen Nuancen. In die Hose machen ist umgangssprachlicher und weniger formell als pinkeln. Ich habe das Wort pinkeln gewählt, um eine formellere Sprache zu verwenden und den ursprünglichen Ton des Textes beizubehalten. Aber ich verstehe, dass die Übersetzung von in die Hose machen literarischer sein kann, je nach Kontext.
Ich war da baff, muss ich ganz ehrlich sagen. Einen Fehler hat er begangen, der Pohon Kambodscha, das ist der Frangipani-Baum im Deutschen, da hat er aber Kamelienbaum draus gemacht. Und als ich ihn darauf aufmerksam gemacht hat, dass er ja den Kamelienbaum gewählt hat, obwohl es der Frangipani-Baum ist, hat er sich entschuldigt für den Fehler.
Sie haben recht. Pohon Kambodscha ist keine korrekte Übersetzung für Kamelienbaum. Pohon Kambodscha bezieht sich auf einen Frangipani-Baum.
Am Ende ihres Experiments wiederholte Sabine Müller die Eingangsfrage, ob ChatGPT denn aus dem Indonesischen übersetzen könne. Die Antwort klingt nun so, als hätte der Sprachbot bereits dazugelernt.
Ja, als künstliche Intelligenz habe ich die Fähigkeit, Texte aus dem Indonesischen ins Deutsche und umgekehrt zu übersetzen. Allerdings ist meine Übersetzung aufgrund der Komplexität der Sprache und der kulturellen Unterschiede nicht immer perfekt und kann manchmal Fehler enthalten. Für eine genauere Übersetzung empfehle ich, einen professionellen menschlichen Übersetzer zu konsultieren.
Die Fehler, die Sabine Müller in der ChatGPT-Übersetzung gefunden hat, sind auf den ersten Blick nicht erkennbar. Sie müsste also den gesamten Text nochmal mit dem Original abgleichen. Deshalb, so ihr Fazit, mache die Verwendung von ChatGPT für sie bislang keinen Sinn.
Bei diesem kleinen Abschnitt habe ich sehr lange gebraucht, alleine den Vergleich zu machen. Und müsste mich ja trotzdem noch fragen, was steckt dahinter, was sind da noch für Fragen, die ich als Übersetzerin an den Text und auch an den Autor habe.
Meine Erfahrung damit ist, dass es fast länger dauert, den von der KI übersetzten Text nochmal zu bearbeiten, als die Sache gleich selbst zu machen.
Auch Zoe Beck, die unter anderem die Romane von Sally Rooney aus dem Englischen übersetzt, ist nicht überzeugt von der Qualität der KI-Übersetzungen. Künstliche Intelligenz interessiert sie bislang eher als Romanautorin.
Wir wissen ja wahrscheinlich alle, wenn wir irgendwie nicht weiterkommen, dann müssen wir mit anderen Personen sprechen oder einfach mal was anderes machen oder irgendwo dann vielleicht auch mal Hilfe suchen, weil das Gehirn gerade hängt.
Bei Schreibblockaden, die den Produktionsprozess ins Stocken geraten lassen, kann sie sich vorstellen, den Sprachbot ChatGPT als Hilfsmittel zu nutzen, als Sparringspartner, wie sie sagt. Darüber, wie man mit einer KI in einen kreativen Dialog treten kann, hat sie sich in Online-Seminaren informiert.
Und in diesen Seminaren wurde eben gezeigt, also wie stelle ich möglichst spezifisch eine Frage, dass ich dann auch eine Antwort bekomme, die für mich dann passt. Die Antworten sind
so wie sie auch sind, wenn man sich mit Kolleginnen und Kollegen unterhält. Manches ist durchaus brauchbar, manches weiß man schon selber, manches ist totaler Blödsinn und passt einem überhaupt nicht. Das alles kann sicherlich dabei helfen, eine Schreibblockade zu lösen, weil auch schlechte Ideen vielleicht dabei helfen, die Blockade dann noch aufzulockern.
Auf der einen Seite findet Zoe Beck die Entwicklungen von KI-Sprach- und Übersetzungstools hochinteressant und ist gerne bereit, darauf zurückzugreifen, wenn sie ihr in ihrer beruflichen Praxis als Autorin und Übersetzerin von Nutzen sein können. Andererseits hat sie aber auch große Bedenken und eine Menge Fragen.
Was ist denn mit den Texten, die von ChatGPT vorgeschlagen werden? Was ist mit den Texten, die da reingefüttert wurden? Die werden natürlich irgendwo benutzt. Da kann man ja jetzt auch sagen, ja, wenn ein Mensch ganz, ganz viel liest und daraus dann halt so seine eigenen Gedanken formt, dann gibt es ja auch nicht irgendwie urheberrechtliche Bedenken. Trotzdem finde ich, dass da einiges doch vielleicht nochmal neu überlegt werden muss, was eben die Urheberrechtsseite dann angeht.
Schutz vor generativer KI und Leitplanken für deren Nutzung fordert inzwischen auch die Initiative Urheberrecht. Der Vorschlag der Europäischen Kommission für eine EU-Verordnung über die Regulierung von künstlicher Intelligenz klammere Interessen von Urheberinnen und Urhebern aus, heißt es.
Sie schickt sich an, generative KI-Systeme unter Minimalvorgaben zuzulassen.
Auch das Netzwerk Autorenrechte, eine verbandsübergreifende Interessenvertretung für Autorinnen und Autoren, sieht dringenden Handlungsbedarf und fordert
Lizenzpflichten für die EntwicklerInnen von KI-Produkten, eine explizite Nachweis- und Transparenzpflicht über die verwendeten Werke, eine Kennzeichnungspflicht von mittels KI hergestellten Presse-, Buch- und Textwerken inklusive Übersetzungen. Maschinelle Übersetzung sollte nur selbstbestimmt von ÜbersetzerInnen eingesetzt werden. Verlage haben die Informationspflicht, gegenüber AutorInnen anzuzeigen, ob ihre Texte maschinell teilübersetzt wurden. Das Urheberrecht muss bei den ÜbersetzerInnen verbleiben, unabhängig davon, ob sie selbst eine Maschine einsetzen oder sich ihre Bearbeitung des Originals auf eine maschinell erstellte Vorlage des Verlags oder Ähnliches stützt.
Und das müssen wir als Kreative tatsächlich, muss uns das gelingen, da eine Transparenz- und Kennzeichnungspflicht herzustellen.
Andreas G. Förster war bis vor kurzem Vorstandsmitglied des Verbandes deutschsprachiger Übersetzerinnen und Übersetzer, der bislang zwar noch keine eigenständige KI-Stellungnahme veröffentlicht hat, jedoch an den Erklärungen der Initiative Urheberrecht und des Netzwerks Autorenrechte beteiligt ist. Allerdings, meint Förster, sollte man sich nicht allein an den Gesetzgeber wenden,
sondern tatsächlich auch mit dem Publikum und auch mit den Verlagen natürlich ins Gespräch kommen und eine gesellschaftliche Debatte darüber führen, welche Literatur wollen wir haben, welche Funktion hat Literatur in unserer Gesellschaft und kann maschinengenerierte Texte, können die auch eine literarische Funktion übernehmen oder eben nicht.
Zweimal im Jahr stellen wir unsere Programme zusammen für ausländische Verlage. Dafür schreiben wir kleine Texte.
Jo Ländle ist Verleger des Hansa Verlages.
Und solche funktionalen, vermittelnden Vorschautexte in anderen Sprachen, das kann ich mir gut vorstellen, dass wir da als Grundlage irgendwelche DeepL-Übersetzungen nehmen, über die wir nochmal drüber gehen.
Im Hansa Verlag, so Jo Ländle, setze man sich sehr intensiv mit den wachsenden Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz auseinander. Gegenwärtig wird eine KI-Klausel in die Standardverträge eingearbeitet, die der Verlag mit Übersetzerinnen und Übersetzern abschließt.
Und zwar sagen wir nicht, dass wir es verbieten, sondern wir wollen darüber informiert werden. Wir haben auch überlegt, ob wir es verbieten, so aus dem Gefühl, huiuiui, da kommt irgendwas Schreckliches auf uns zu. Aber wir verbieten ja auch keine Wörterbücher. Wir wissen, dass unsere Übersetzer nicht alles können müssen. Die schauen irgendwo nach.
Über den Gebrauch von Wörterbüchern muss allerdings niemand den Verlag informieren. Warum künftig also über die Nutzung einer KI?
Ja, das weiß ich auch nicht. Auf jedem Weg gibt es spezifische Fehler. Man wird in so einer Übersetzung zum Beispiel weniger darauf achten, sind alle Sätze drin. Beim händischen Übersetzen fällt erstaunlich oft plötzlich mal ein Absatz auf, wenn man nämlich einfach in der Arbeit weitergesprungen ist. Das passiert den Geräten oder den KI-Übersetzungsprogrammen nicht. Aber die kommen vielleicht einfach völlig auf den falschen Trichter, weil sie den Kontext nicht verstehen. Insofern wird man im Redigieren der Übersetzung auf andere Dinge zu achten haben.
Auch erste Erfahrungen mit KI-übersetzten Büchern hat man bei Hansa bereits gemacht. Keine besonders guten, meint Jo Ländle.
Wir hatten jetzt eine Übersetzung tatsächlich, die uns auffiel als schlecht. Und da will man dann wissen, was war da los? Ist da jemand mit dem Text nicht zurande gekommen oder gab es irgendwelche anderen Sachen? Und da stellte sich heraus, dass aus persönlichen Schwierigkeiten jemand nicht wirklich dazu gekommen war und dann tatsächlich mit einer KI gearbeitet hat. Und es war aber auffällig schlecht.
Irgendwann, vielleicht sogar sehr bald, falle so etwas möglicherweise nicht mehr so leicht auf. Um sich darauf einzustellen, verfolge man im Hansa Verlag die aktuellen Entwicklungen mit wachsamem Interesse. Forderungen nach Transparenz und Kennzeichnungspflicht bei der Verwendung von KI-Hilfsmitteln steht Jo Ländle momentan jedoch eher noch etwas skeptisch gegenüber.
Haben wir noch nicht drüber nachgedacht. Käme mir, glaube ich, selber ein bisschen komisch vor. Nicht zuletzt deswegen, weil ich als Leser einfach will, dass das alles handgeklöppelte, mundgeschnitzte Einzelmanufakturarbeit ist. Und da wirkt dann so ein Begriff wie: bei der Erstellung dieser Übersetzung sind auch KI-Hilfsmittel mitverwendet worden, wirkt dann schon so ein bisschen seltsam. Aber es ist eine gute Frage, die einem auch wieder hilft beim sich zurechtruckeln von Maßstäben.
In einer Frage kann Jo Ländle die Übersetzerinnen und Übersetzer allerdings jetzt schon beruhigen. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz wird nicht dazu führen, dass aufgrund angenommener Zeitersparnis die ohnehin nicht besonders üppigen Honorare gesenkt werden.
Das, was wir für die Übersetzung im Moment zahlen, ist quasi genau im Wesentlichen dieser letzte Schritt, wo aus einer Interlinearübersetzung, die einfach nur Bedeutung übersetzt, am Ende noch Schönheit dazukommt. Das liegt einfach daran, dass es sich um Literatur handelt. Wir verkaufen keine Wörter, sondern die richtigen Wörter. Und das ist genau der Teil, der dann in der Maschine nicht mehr richtig funktioniert, sondern aus großer Belesenheit, aus einem Sprachgefühl, aus Einordnung, aus Verständnis für Bezüge und so weiter entsteht. Und ob wir jetzt irgendwo nochmal 10 Cent sparen, weil die Roharbeit leichter ist, das ist, glaube ich, Quatsch, mit sowas anzufangen.
Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz hat in der Literaturbranche für Faszination und Verunsicherung gesorgt. Nun gilt es, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, bei denen Urheberrechte gewahrt und Vergütungsansprüche berücksichtigt werden. Denn eines ist klar: Die Arbeit von Literaturübersetzerinnen und Übersetzern kann auch künftig nicht von KI-generierten Übersetzungsmaschinen oder Sprachbots erledigt werden, wenn man nicht substanzielle Qualitätseinbußen in Kauf nehmen will. Das weiß auch ChatGPT.
Zusammenfassend würde ich sagen, dass menschliche Übersetzer auch in Zukunft unersetzlich sein werden, insbesondere für komplexe Texte wie literarische Werke oder wissenschaftliche Abhandlungen. Meine Fähigkeiten als Sprachmodell können jedoch dazu beitragen, den Übersetzungsprozess zu beschleunigen und zu verbessern, indem sie als Werkzeug für menschliche Übersetzer oder als Alternative für einfache, routinemäßige Übersetzungsarbeiten genutzt werden.
Text auf Tastendruck, literarisches Übersetzen im Zeitalter von KI von Ralf Gerstenberg. Es sprachen Sina Martens und Oliver Kraushaar. Regie Stefanie Lasei, Ton Hermann Leppich, Redaktion Dorothea Westphal, Produktion Deutschlandfunk Kultur.